Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Audiovisionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds, den wir vergangenes Jahr gemeinsam mit der International Academy of Media and Arts, kurz IAMA, und der NFP im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale ins Leben gerufen haben. In der ersten Staffel hatten wir unter anderem die Filmmusikkomponistinnen Dascha Dauenhauer und Martina Eisenreich sowie das DEFA-Urgestein Peter Gotthardt und Mr. House of Cards Jeff Biel zu Gast. Die zweite Staffel führen wir nun anlässlich der 16. Filmmusiktage fort, die vom 19. bis 25. November 2023 stattfinden. Auch in diesem Jahr kommen in Halle Branchenvertreterinnen aus Filmmusik, Komposition, Sounddesign, Filmproduktion, Postproduktion und Filmmusikliebhaberinnen zusammen. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Ich bin Franziska Kollinger und freue mich nun sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Fabian The Breed Lang.
Ich freue mich, da zu sein. Hallo.
Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, bin ich quasi direkt über deine ganz persönliche Büchse der Pandora gestolpert, weil mich schon die Ankündigung von dir und die Frage, wie ich dich ankündigen darf, in dein musikalisches Universum katapultiert hat. Und dass du eben nicht nur Musikproduzent bist, sondern auch und insbesondere als Filmmusiker vertreten bist und heute eben auch in der Funktion vor allem hier natürlich sprichst. Was hat es mit Fabian The Breed Lang auf sich? Verrätst du uns, was sich hinter dieser Chiffre verbirgt? Wer ist Fabian und wer ist The Breed? Und wie willst du gelesen werden? Und warum ist das wichtig oder ist das überhaupt trennscharf?
Also eigentlich bin ich kein klassischer Filmmusiker. Also ich war weder an einer Filmhochschule, habe da keine Filmmusik studiert, keine Kompositionslehre studiert. Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, ist das, was mich, glaube ich, super interessieren würde und mich interessiert hätte. Und ich bin halt mit 12 Jahren vom damals aufkommenden Hip-Hop und Rap-Soul-Virus irgendwie infiziert worden. Und habe ganz lange Musik gemacht und habe da so einfach mich ausprobiert und bin dann irgendwann bei dem gelandet, was ich jetzt seit vielen Jahren mache, und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt bei allem ausgelebt und will dann nochmal das Ganze in so eine Form gießen, die dann mich charakterisiert als Musiker, der ich dann bin. Und dann kam halt The Breed und den Namen habe ich seit 2015. Und dann kam irgendwann die Anfrage für Film und dann war tatsächlich die Frage, okay, mit welchem Namen arbeite ich denn im Film? Und da war am Anfang für mich klar, okay, die arbeiten alle mit ihrem Klarnamen und das ist so. Und ich glaube, das finden Regisseure und Produktionsfirmen total blöd, wenn dann irgendwie sowas steht. Aber am Ende ist das ja mein Musikname. Das ist halt im Hip-Hop Kontext ist es halt so, dass man sich ein Alias nimmt und die wenigsten haben da irgendwie Namen wie ihren Klarnamen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das die eigentlich gar nicht so schlimm finden und dass das eigentlich auch cool ist, vielleicht für den einen oder anderen, da sowas, weiß nicht, Besonderes in Anführungsstrichen in seinem Film zu haben, im Intro oder so. Und deswegen ist es mittlerweile, dass ich sage, okay, im Film ist es The Breed. Die Leute kommen ja auch nicht zu mir und rufen mich an und sagen, hallo, Herr The Breed, könnte ich mal. Und deswegen ist es dann natürlich auch klar, dass man mit seinem Namen irgendwie arbeitet. Es ist schon ein Teil. Und wenn wir uns unterhalten, dann ist es natürlich irgendwie auch cool, Fabian zu sagen. Aber grundsätzlich bin ich schon als Produzent in der musikalischen Funktion dann The Breed.
Da hast du eigentlich gleich ganz viele Punkte angesprochen, die ich nochmal so ein bisschen auseinander differenzieren wollen würde. Einmal natürlich, also es ist ein Alleinstellungsmerkmal von dir. Die meisten sind unter einem Klarnamen. Du hast
das allein Hip-Hop-Subkultur
in deinem Namen drin.
Das ist, glaube ich, das Interessante.
Genau, das ist das Interessante. Und du benennst dich selber, weil auch das deiner Selbstverortung, deinem Selbstverständnis als Künstler geschuldet ist. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber du beschreibst dich immer als Musiker und oder Produzent. Ja. Du sagst nie, dass du Komponist bist.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch komponiere. Also natürlich ist das genauso ein Kompositionsprozess oder ein ähnlicher Kompositionsprozess, wie das vielleicht ein ausgelernter Komponist hat. Aber ja, Hip-Hop kommt und ist darin begründet, dass er mit Samples arbeitet. Das ist etwas, was ich natürlich auch lange Jahre betrieben habe, wo ich weiß, wie die Techniken dafür funktionieren. Aber ich habe auch immer gemerkt, dass ich eigentlich Spaß daran hatte, auch Sachen selber zu spielen und mir Sachen sozusagen selber auszudenken. Und es war immer schon ein Mischmasch und ich bin relativ früh abgebogen und habe probiert, auf Samples so gut es geht zu verzichten. Aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dann fest in etwas und ich will aber frei sein beim Komponieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich schon durch meine Laufbahn zieht. Und dann irgendwann bin ich ja sogar gewechselt. Das heißt, mittlerweile versuche ich beides miteinander zu kombinieren. Also ich bin ganz oft Musiker und mache ein Stück Musik, was ich nur dafür mache, dass jemand anders das wieder samplen kann. Und deswegen sage ich vielleicht zu mir auch seltener Komponist, weil es irgendwie eher einen musikproduktionstechnischen Ansatz hat. Und man irgendwie in meiner Kultur vom Produzenten spricht, der gleichzeitig der Beatmaker ist, also der das Instrumental macht, der aber auch gleichzeitig mit dem Künstler im Studio ist und vielleicht auch die eine oder andere Hookline, Refrainzeile sich ausdenkt oder was auch immer. Man würde nie sagen, ja, ich will mal mit diesem Komponisten ins Studio, um mit dem einen Track zu machen. Das sagt deswegen so. Aber im Filmkontext ist es eigentlich eine klassische Kompositionsarbeit trotzdem.
Da bist du genau dahin gewandert, wo ich dich haben wollte. Und wir können eigentlich übergehen zu einem Kapitel, was wir überschrieben haben mit Soundmusik, Filmmusik und wo es eigentlich um das Spannungsfeld zwischen Sound und Musik gehen soll. Und du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt über deine Auffassung von Klang, über das Bearbeiten von Klang. Lass uns aber nun mal versuchen, diese, ich nenne es mal Definition oder diese Einordnung von dem, wie du Klang denkst, auf deine Idee von Filmmusik zu übertragen. Filmmusikkomponistinnen beschreiben ihre Musik oftmals als Akteur, Akteurin, als weiteren Charakter im Film. Wie siehst du das für die Soundebene, auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sound eine andere Beziehung zum Bild hat als Musik? Wie liest du Klang im Film oder anders gefragt, was leistet Klang im Film, deiner Meinung nach?
Also für mich ist erstmal Sound wahnsinnig wichtig, um Musik zu machen. Also natürlich bist du in der Lage, einen Drumloop zu nehmen und den zu bauen, den selbst aufzunehmen mit einem Schlagzeug. Aber das so hinzukriegen, dass der genauso klingt wie der Drumloop von Led Zeppelin. Du brauchst denselben Raum, du brauchst dieselben Drums, du brauchst dieselben Mikrofone, du musst wissen, wie die Mikrofone aufgestellt wurden, du musst dieselbe Effektkette da drauf haben, du brauchst eigentlich denselben Toningenieur und selbst dann würde es nicht so klingen wie auf dieser Aufnahme, wenn alles gleich wäre, weil es nicht derselbe Tag ist. Und das ist die Faszination für mich von Klang. Das ist auch der Grund, warum Leute samplen, weil sie genau das wollen. Und das verstehen dann ganz oft Leute, die gesampelt werden, aus der alten Schule gar nicht und sagen sich irgendwie, Bob James zum Beispiel, der sagt so, ey, warum samplet ihr irgendwie so eine Kuhglocke von mir? Nehmt euch doch einen scheiß Cowbell und macht das so. Warum verdiene ich so viel Geld damit? Aber es geht halt darum, dass es genau die ist. Und dass es auch eine kulturelle Referenz dazu hat. Also es geht nicht nur darum, was du spielst, es geht nicht um die Noten, die sind wichtig, aber es geht auch darum, wie verpackst du das? Und das ist halt genau der Unterschied, der für mich einen guten Song von einem schlechten Song unterscheidet. Ich glaube, dass Sound noch etwas ganz anderes kann. Ich glaube, dass, zumindest ist das bei meiner Arbeit immer der Ansatzpunkt oder oft der Ansatzpunkt. Du hast eine traurige Szene und du machst traurige Musik. Okay, cool. Das versteht jeder, kannst du machen. Aber du kannst dazu auch popkulturelle Referenzen setzen und damit Leute in den Film holen, ohne dass sie das vielleicht merken und sie trotzdem darüber emotionalisieren. Das heißt, wenn du weißt, okay, keine Ahnung, die Leute, die den Film gucken, sind vielleicht Mitte 40. So, das heißt, die waren, für die sind die 80er ein wahnsinnig wichtiger Teil ihrer popkulturellen Erfahrung. Und du dann anfängst, 80er Jahre Produktionstechniken zu benutzen an manchen Stellen, dann wirst du sie in so einen vielleicht jugendlichen Mindset wieder zurückbringen. Natürlich ist auch wichtig, dass die Noten stimmen, aber es geht auch darum, wie man halt popkulturelle Soundästhetiken benutzt. Und das kann zum Beispiel Sound in einem Film sehr gut machen. Und das siehst du an Beispielen wie Tarantino-Filme, das siehst du an Beispielen wie Stranger Things oder was auch immer, wo du halt merkst, okay, es funktioniert gar nicht so sehr darüber, dass das so wahnsinnig klasse komponiert ist, sondern es ist einfach die Produktionstechnik.
Quentin Tarantino und Stanley Kubrick sind natürlich irgendwie auch dafür bekannt, dass sie gerne im Plattenschrank mal wildern und als DJs ihre Filme kuratieren. Ich glaube, dass Musik noch mehr kann. Musik kann im Bild Bewegung motivieren. Musik ist in der Lage dazu, den Film zu strukturieren. Und ich glaube, dass das gerade in dem, was du über den Klang und die Materialität von Klang erzählt hast, rauskommt. Also du denkst den Raum mit in deiner Auffassung von Klang. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich dann das Potenzial von Klang und Musik ausschöpfen, wenn wir eben das etwas weiterdenken, jenseits der Erzählung, jenseits der kulturellen Codes, mit denen wir Filme natürlich aufladen können. Und wie das auch ganz toll und exaltiert in den Tarantino-Filmen oder auch bei Kubrick oder auch bei vielen, vielen anderen geschieht. Aber ich glaube, dass Sound und Klang im Film noch auf einer ganz anderen Ebene mehr sind als bloßes Beibrot, um Zuschauer ins Boot zu holen, sondern tatsächlich auch dem Filmbild einfach eine Menge geben. Deine ersten Filmmusiken sind in den letzten Jahren entstanden. Einmal zu Tage mit Nadra von Josefine Friedecki. Das ist ein fein gezeichneter Film über die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen. Und dann zum Spin-off der DDR-Kinderfernsehserie Spuk unterm Riesenrad, die 1979 im DDR-Fernsehen lief und nun 40 Jahre später von Thomas Stuber in Szene gesetzt wird. Lass uns noch mal etwas expliziter über deine Musik zu diesen Filmen nachdenken. Was mir besonders bei deiner Musik zu Spuk unterm Riesenrad aufgefallen ist, und das passt gut zu dem, was du vorhin ausgeführt hast, gleich zu Beginn des Films schaffst du es nämlich, meiner Meinung nach, den Sound der funkensprühenden Stromleitung und das Donnergrollen des aufziehenden Gewitters, was da in Szene gesetzt ist, mit dem zugrunde liegenden Motiv, was du setzt, also mit dem Klangteppich, den du da baust, dieser Soundcollage, die du baust, zu verzahnen. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass das musikalische Motiv, was der gesamten Szene zugrunde liegt, was immer wieder repetiert wird, eine recht kurze und eingängige Phrase ist. Also mich hat das unheimlich erinnert an Jim Jarmuschs Ghost Dog zum Beispiel, ja, die Eingangssequenz, das Intro zu diesem Film von 1999. RZA, weißt du, hat die Musik dazu gemacht. Ja. Und das ist dieser Flug des Vogels, der als Bewegungsmuster audiovisuell inszeniert ist. Also die Bewegungen in den Bildern sind praktisch mit dem zugrunde liegenden Rhythmus des Samples verzahnt, wechseln ab, angereichert durch naturalistische Geräusche, die das Ganze noch verstärken. Und dieses Sample von RZA fungiert halt als Klangteppich, der die Sequenz grundiert und praktisch dem visuellen Rhythmus im Bild einen auditiven an die Seite stellt. Und genau das fand ich bei dieser Eingangssequenz von Spuk unterm Riesenrad auch. Dass das halt wirklich eine Art ist, völlig unabhängig und autonom Klang und Bild miteinander zu verzahnen. Was man da vor allem sieht, ist eine Vormachtstellung des Rhythmus, ja? Diese Akzentuierung des Rhythmischen und das Spiel mit dem Rhythmischen, was man da beobachten kann. Hängt das auch mit deiner Liebe zum Rap, zur Sprache, deinem Gespür für funkige Grooves zusammen? Womit hängt das zusammen? Hat sich die Erfahrung, die du als Musiker hast, mit diesen unterschiedlichen Genres, die alle sehr rhythmusfixiert sind, sehr auf einer Reflexion des Rhythmischen eigentlich basieren, so gedacht sind, vom Rhythmus her gedacht sind, hat sich das auf deine Komposition für Filme ausgewirkt?
Ja, ich glaube, das ist einfach meine Herangehensweise an Musik. Egal welches Genre das ist. Es gibt, glaube ich, keine Musik, die mich nicht irgendwie begeistern kann. Aber ich gucke bei all dieser Musik immer danach, und da kommt die Hip-Hop-Kultur durch, okay, was sind die 4 Takte, die 8 Takte, die 2 Takte, der eine Takt, der das alles auf den Punkt bringt, der spannend ist, der bei mir irgendeine Emotion hervorruft, wo Sound und Komposition miteinander was ergeben, was irgendwie in einer repetitiven Form für mich auf Dauer funktionieren kann und in diesem kurzen Moment zusammengetragen ist. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, warum ich dann so komponiere, weil ich auf der Suche bin nach dem grundlegenden Motiv, was erstmal die Pace setzt für das Bild, was ich wiederholen kann und was ich dann aufbrechen kann. Ich suche natürlich dabei immer nach etwas, was auch als Musikstück so für sich fast funktionieren kann. Ich finde zum Beispiel dann viele Scores, die gerade so auf Netflix sind, die sind halt sehr Sounddesign getrieben.
Sphärisch.
Also sehr sphärisch, ja, das ist ein gutes Ding. Das ist irgendwie cool, weil es dem Film hilft, aber mehr macht es halt nicht. Also ich denke zum Beispiel ganz oft, den will ich nochmal gucken, weil da ist der Soundtrack so geil. Weil der irgendwas mit mir gemacht hat.
Und da gibt es Filme, die gucke ich mir halt Songs.
50 Mal an. Nein, es braucht keine
Songs. Tom York zu Suspiria, zu dem Remake von dem Dario Argento Thriller, der hat einen Soundtrack dazu gebaut, der überhaupt keinen einzigen Song hat. Und ich meine, Tom York,
Radiohead,
wie auch. Es geht einfach um
Motive, die irgendwie hängen bleiben,
um
die irgendetwas machen und eine Soundsphäre, die aber ein bisschen mehr ist als aneinandergereihte Native Instruments Presets. Will ich jetzt mal so sagen.
Das bringt mich tatsächlich zu dem zweiten Film, Tage mit Nadra nämlich. Und da ist genau diese Offenheit im Umgang mit unterschiedlichsten Musiken, mit unterschiedlichen Stilen, die bricht da total hervor, finde ich. Und das ist lustig, weil wir jetzt nochmal zu diesem Begriff der kulturellen Klischees eigentlich zurückkommen, die der Film von der Erzählung her ja nahelegen würde. Da könnte man ja ganz plump irgendwie rangehen und die Musik bauen und Orientalismen, Exotismen, wie man sich das so vorstellt, das Bild des Fremden und tralala.
Ja.
Also ganz schlimm könnte man das da ausstaffieren. Was hast du gemacht? Du hast also nicht nur einfach unterschiedlichste Musiken nebeneinander gestellt und miteinander in Kontakt gebracht. Das ist, glaube ich, etwas, was deine musikalische Kompetenz auszeichnet, diese Offenheit und Diversität im Umgang mit Musik und Klang. Aber bei Tage mit Nadra hast du komplett auf musikalische Klischees verzichtet und stattdessen viele so Trip-Hop-ähnliche Sequenzen eingebaut, die du gerade auch in diesen langsamen, tragisch-komischen Szenen des Films einsetzt und zeitweise auch noch anreicherst mit funkigen Elementen. Das ist auch wieder noch so eine Spielart, die auch sehr anders ist als in vielen Filmmusiken. Und das ist ein ziemlich unkonventionelles, ich nenne es mal Mash-up. Verzeih mir den Begriff, aber ich glaube, das passt es ganz gut.
Ja.
Und das geht weit über diese Demarkationslinien, Sounddesign, Filmsong, Filmscore hinaus, die oft aufgerufen werden, wenn es um Filmmusikkomposition geht. Also ich finde, du bedienst alles gleichermaßen und du hierarchisierst nicht. Das ist das, was man so rauslesen kann, also so eine Unvoreingenommenheit vielleicht, die dann wiederum diese Vielfalt begründet. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Nee, das ist gar keine bewusste Entscheidung. Das ist tatsächlich auch immer natürlich ein Spiel mit dem Regisseur oder der Regisseurin, in dem Fall mit Josefine, dass man einfach vorher redet. Und ich komme meistens in die Filme, weil jemand einen Song braucht. Also weil man, bei dem Film zum Beispiel war es die Szene in dem Club und da ging es darum, dass Nadra dort so einen sphärischen Tanzmoment, nenne ich es mal, hat. Und das war eigentlich der Punkt, wo sie sagte, ich brauche da was, ich brauche das auch schon vorm Dreh, damit man darauf drehen kann. Und da sind wir zusammengekommen. Ich habe das ja nicht studiert, ich habe das nicht auseinandergenommen. Ich habe als Kind Filme geguckt und das waren ganz oft Filme, die mit der aktuellen Popkultur gespielt haben und die drinne hatten. Und da haben sich bei mir Songs einfach festgebrannt und das ist das, was ich dann faszinierend finde an einem Film. Man überlegt, welche Person hat denn welchen Musikgeschmack? Also weil es da zum Beispiel ganz oft ist, dass die selber sich auch Musik aussuchen und die hören und so. Und dann überlegt man sich, was sagt das wiederum über den Charakter aus? Mittlerweile sind ja auch viele Regisseure in meinem Alter leicht älter, aber die grundsätzliche popkulturelle Sozialisation ist da wahrscheinlich auch, da ist, sag ich mal, diese ganze urbane Kultur, Techno, Hip-Hop, Grunge, was auch immer, das ist an den Leuten ja nicht vorbeigegangen im Normalfall. Und das heißt, wenn ich dann da Referenzen nehme und sage, lass mal in die Richtung Rage Against the Machine gehen, dann weiß halt sofort der Regisseur, was gemeint ist. Vielleicht besser, als wenn ich sagen würde, lass uns doch da was Gewaltiges mit viel Power und ich höre da geschredderte E-Gitarren. So, das kann halt alles Mögliche sein.
Welche Möglichkeiten nutzt du? Welche Möglichkeiten der Klangverarbeitung und Bearbeitung nutzt du, wenn du Musik für Filme machst? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja, also da komme ich immer wieder drauf zurück, dass findet immer wieder so bei mir statt, irgendwas, eine Kompositionsstrategie praktisch, die du in Worte fassen könntest, oder ist das intuitiv und abhängig vom Projekt?
Nee, ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass ich versuche, so viel wie möglich out of the box zu machen. Das ist aber auch etwas, was viele andere Komponisten natürlich machen. Zum Beispiel jetzt bei dem Spuk-Soundtrack haben wir halt fast alles mit analogen alten Synthesizern gemacht, um halt diesen 80s-Sound zu kriegen. Das bedeutet, dass ich ganz oft viel tricksen musste im Film. In dem Fall habe ich zum Beispiel, ich glaube, so 8, 9 Themen kurz komponiert auf so zwischen 30 Sekunden bis anderthalb, 2 Minuten Länge. Und das habe ich gemacht aufgrund von Mustern, die ich vom Dreh bekommen habe. Die habe ich mir selber so ein bisschen laut Drehbuch zusammengeschnitten und habe einfach da so auf 2, 3 Szenen was gemacht und hatte dann so ein Gefühl und daraus dann noch irgendwie 2, 3 weitere. Da dachte ich, okay, wir brauchen noch was Trauriges und so ein bisschen die Emotionen abgearbeitet. Und das habe ich dann abgegeben und dachte so, damit die wissen, okay, der macht was. Und dann haben sie aber tatsächlich daraus den ersten Rohschnitt gemacht und das war alles drauf. Und es hat zu großen Teilen sehr gut funktioniert. Und dann hatte ich aber das Problem, dass ich ganz oft, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass das so bleibt, mir gar nicht aufgeschrieben, wie die Einstellung auf dem Synthesizer war oder die irgendwas anderes war. Und dann musste ich ganz oft entweder ellenlang probieren, das wieder so nachzubauen, dass es genauso klingt. Oder ich musste dann tatsächlich viel mit Schnitten arbeiten und mit Samplen und es dann runterpitchen und so, um damit irgendwie dann doch das wieder anzupassen zu dem, was natürlich dann im Bild nochmal umgeschnitten wurde. Da ist halt viel tatsächlich Effektbearbeitung, also Effektketten, aber auch nichts wahnsinnig Verrücktes. Also eigentlich die klassischen Sachen Raum und Zeit, also Reverb, Delay, Chorus und Filtersachen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen untypisch für einen Film-Soundtrack, dass man das vielleicht so viel benutzt, dass man dann irgendwie anfängt plötzlich, weiß ich nicht, Drums zu filtern oder sowas. Ne? Das, aber es passiert ja auch immer mehr. Also
ja,
es ist
kommt ja auch sehr auf die Leute an.
Genau, es kommt ja immer drauf an, was es quasi ist und wahrscheinlich wird man mich jetzt nicht für den klassischen Film über Wikinger anfragen.
Wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach die Arbeit für den Film von anderen Projekten, die du so machst?
Also, mir wurde ja am Anfang gesagt, dass das alles kompliziert ist und schwierig und alle Leute sind schwierig da und ach und so. Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht so. Ganz oft ist es im klassischen Popmusikbereich so, dass es halt Interessen gibt, die Ziele haben wie wir brauchen einen Hit oder sowas, was so völlig, ja dann mach doch einen. Aber du würdest den Hit nicht erkennen, wenn ich ihn dir vorspiele. Du erkennst den Hit erst, wenn er ein Hit ist. So, aber das so funktioniert es nicht. Und das sind halt ganz oft so untergründige Ansprüche, die so in der Popmusik gestellt werden. Und das ist im Film ganz schön, dass es das nicht ist. Es muss nur funktional sein. Es muss den Film voranbringen. Es muss irgendetwas tun. Es muss irgendwie emotionalisieren. Aber es muss kein Hit sein. Und das ist für mich eine Task, die viel klarer zu erfüllen ist, als den Anspruch, einen möglichst erfolgreichen Song zu haben, den man selber ja nicht so machen kann. Und das ist natürlich ein viel langfristigerer Prozess und auch ein bisschen mehr alleine für sich arbeitender Prozess an manchen Stellen.
Was ja auch aber, schön sein kann.
Aber was auch sehr schön sehr sein kann. Aber ich bin natürlich auch da muss man ganz offen sagen, dadurch, dass ich natürlich aus dieser Popkultur komme und nicht alle Instrumente wahnsinnig gut spielen kann, arbeite ich natürlich auch ganz oft mit Instrumentalisten, die ich mir dann dazu hole. Deswegen bin ich nicht immer allein. Das kommt immer so ein bisschen auf den Soundtrack an. Zum Beispiel bei Tage mit Nadra habe ich viel mit Richard Holzmann gemacht, der Leipziger Gitarrist ist, mit dem ich dann auch viel zusammen entwickelt habe. Während zum Beispiel bei Spuk unterm Riesenrad, dadurch, dass es sehr Synthi-lastig ist, habe ich da sehr viel einfach
selber gemacht, also komplett alleine gemacht sozusagen. Aber die Entscheidung, was man wie wo einsetzt, was man wo tut, ist viel mehr vom Film getrieben als von der Musik. Bei Popmusikproduktionen ist es halt komplett musikgetrieben.
Ich möchte mit dir gerne noch ein bisschen über Zukunftsmusik plaudern und frag dich jetzt mal ein bisschen offener. Was ist stilistisch heute möglich? Also welche Rolle spielen produktionstechnisch, ästhetisch, gesellschaftlich, kulturell AI-getriebene Produktionstechniken? Oder wohin entwickelt sich deiner Meinung nach Sound im Film, um es etwas offener zu lassen?
Also ich glaube, diese klassische Filmmusik, also mit klassischem Orchester und so, die wird es immer geben. Leute haben sich an den Einsatz von Loops gewöhnt, die auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Algorithmen angepasst werden zum Tempo. Daran haben sich aber auch schon tausende Filmkomponisten gewöhnt. Filmkomponisten arbeiten mit Native Instruments und es gibt gar keine Werbung, es gibt noch tausend andere East-West und was weiß ich, Libraries, bei denen du irgendwie zwei Tasten drücken musst und das macht. So, das ist alles fein und cool, das ist also nichts Neues, was wir jetzt haben. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass es auf dem niederschwelligen Musiklevel für niederschwellig interessante Filmproduktionen oder Serien oder sowas, dass es da wahrscheinlich einen vermehrten Einsatz von AI geben wird. Du siehst es bei der Fülle von Serien, die gerade produziert werden, von Material, was schnell rauskommen muss, dass Komponisten gar nicht anders können, als irgendwie mit Hilfe dieser ganzen Presets irgendwie Sachen zu bauen. Und das ist auch völlig fein. Aber das ist halt nicht das, was Filmmusik dann im Zweifel spannender machen wird. Und gleichzeitig werden wir das erleben, dass diese popkulturellen Einflüsse auch immer mehr in den Film eindringen, weil die Macher der Filme eben nicht mehr aufgewachsen sind mit Filmen, in denen nur Mancini die Musik geschrieben hat oder so, sondern aufgewachsen sind mit Ghostbusters und Terminator und was ich. Und irgendwie das für sie Filmmusik ist und sie dann sagen, okay, was ist der popkulturelle Mehrwert im Moment und sich dann auch wieder mehr und mehr in diesen Bereich orientieren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also immer noch eine Unterscheidung zwischen Kino und anderen Produktionen, die ja eigentlich uns auch bestätigt wird im Moment. Also die Leute rennen ins Kino. Barbie, Oppenheimer, Asteroid City, ja, um nur drei starke Filme zu nennen, die gerade eben die Leute wieder in die Kinoseele auch locken und natürlich damit auch wieder qualitativ hochwertige Filmmusiken, egal ob mit einem instrumentalen Werkzeugkasten, mit einem Instrumentarium, was KI-getriebene Techniken beinhaltet oder nicht, natürlich tatsächlich aber diese Qualität von Filmmusik letztendlich dann auch wieder herausfordert. Ja, so kann man es vielleicht greifen. Ich denke auch, es muss keine Konkurrenz sein. Wie immer gilt in der Musik, beherrsche und kenne deine Instrumente. Das letzte Wort soll dir gehören. Ein letztes Wort zu deinen Arbeiten für den Film. Welche Filmmusik ist deiner Meinung nach die beste und warum?
Ach,
oder die bessere?
Ach, das ist, ich glaube, es ist natürlich immer das aktuelle Werk, an dem man gerade arbeitet oder an dem man gerade gearbeitet hat. Ich glaube, meine beste Filmmusik liegt noch vor mir, auf jeden Fall.
Das sind tolle Aussichten. Fabian, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht heute hier bei dir. Ja, das waren Audiovisionen, diesmal mit Franziska Kollinger und Fabian Sbreed Lang. Und die Tracklist, auf der wir natürlich alle Filmbeispiele, über die wir heute geredet haben, und alle kleinen Exkurse, musikalischen ebenso wie filmischen Exkurse verzeichnen, die findet die geneigte Hörerschaft auch auf der Homepage von unserem Podcast zum Nachhören. Vielen Dank, Fabian.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.